wo uns die Aktualität dessen ganz praktisch nah vor Augen führte, was wir ja in diesen Tagen hier besprechen und vor allen Dingen auch noch in dem letzten Teil dieser Konferenz hören werden, wo es dann auch um die Erfüllung der prophetischen Schau und Weisungen geht, die Gott in seinem Wort Alten und Neuen Testamentes dargelegt hat. Und wir verspüren da, wie aktuell das Wort Gottes ist, wenn man einen Blick dafür bekommt, dass das, was Gott hier niedergelegt hat, nun auch Realität zu werden beginnt. Ich möchte heute nun noch einmal auf eine Begebenheit zurückgreifen, die auch mit der Wüstenwanderung des Volkes Israel und dem Einzug in das verheißene Land Kanaan zusammenhängt. Denn auch dort ist wieder einiges vorgeschattet, was a. für den Einzelnen von besonderer Wichtigkeit ist, b. für Israel prophetisch von Belang ist, dann für die Gemeinde von entscheidender Bedeutung ist und schließlich sich auswirken wird, weil es das Wort Gottes ist, für den gesamten Kosmos. Ich sagte ja bereits gestern Morgen, dass das Wort Gottes mehrfach geläutert ist. Oder wir können es anders sagen, das Wort Gottes hat also mehrere Schichten und wir müssen diese Schichten alle zu enthüllen versuchen. Und je nachdem, wie der Geist Gottes uns das aufschließt, sind wir in der Lage, hier bis in die tiefsten Schichten hinein vorzudrängen. Und wir wollen da immer offen sein und von Gott weiter lernen. Ich glaube sicher, sagen zu können, dass wir alle hier noch mehr erleuchtete Herzensaugen bekommen müssen, wie es Epheser Kapitel 1 sagt, dass wir die Fülle des Reichtums erkennen. Viele haben ja schon so eine perfekte Lehre, dass man da gar nicht mehr herankommt. Wie ein Dogma haben manche da so einen Panzer um sich herumgelegt und wenn mal irgendetwas anders kommt, dann ist das sofort eine Irrlehre. Wir sollen also offen sein und sollen uns von dem Worte Gottes her beschenken lassen. Natürlich muss eins klar sein, es muss alles gemessen werden am Worte Gottes und vor allen Dingen am Zentrum. Die Hauptsache soll sein, dass die Hauptsache immer die Hauptsache bleibt. Ich erinnere jetzt nun nochmal an ein Geschehen, das ich gestern kurz aufgriff, als nämlich die Kundschafter, 12 an der Zahl, von Mose ausgesandt waren, um das verheißene Land zu erkunden. Diese 12 waren also gespannt ausgezogen, haben 40 Tage lang das Land durchzogen. Hier kommt übrigens auch wieder die Zahl 40 vor. Ist eine gewisse Wartezeit, eine Zeit, die Gott setzt, bis dann eine gewisse Erfüllung eintritt. Und da haben sie sich alles genau angesehen, haben natürlich erkannt, es ist, wie Gott es sagte, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Zum Zeichen dafür brachten sie eine große Traube mit. Sie kennen sicher alle Bilder, die dazu gemalt worden sind. Aber sie hatten auch anderes zu berichten, nämlich, dass da befestigte Städte waren und die Enaks-Söhne in diesen befestigten Städten drin saßen. Und als nun diese 12 mit Spannung erwartet wurden, da gab man ihnen Gelegenheit zu berichten. Und da ist etwas Interessantes festzustellen, das wird in 4. Mose Kapitel 13 in den Versen 25 bis 32 dargelegt, wie nun die 12 sich unterschieden in der Berichterstattung. Wir wollen das aber einmal lesen, damit wir das Wort Gottes selber sprechen lassen. 4. Mose 13. Da heißt es von Vers 25 an, und sie kehrten um, als sie das Land erkundet hatten, nach 40 Tagen, gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel in die Wüste Faran gen Kades und sagten ihnen wieder und der ganzen Gemeinde, wie es stände, und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, dahin ihr uns sandet, darin Milch und Honig fließt, und dies ist seine Frucht. Und jetzt kommt eben das Negative auch dazu, nur, dass ihr ein starkes Volk, dass ein starkes Volk darin wohne, sehr große und feste Städte sind, und wir sahen auch Enaks Kinder daselbst. So wohnen die Amalekiter im Lande gegen Mittag, die Hethiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen am Meer und um den Jordan. Kaleb aber stillte das Volk gegen Mose und sprach: Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm waren, hinaufgezogen, sprachen: Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark. Und machten dem Lande, das sie erkundet hatten, ein böses Geschrei unter den Kindern Israel und sprachen: Das Land, dadurch wir gegangen sind, es zu erkunden, frisst seine Einwohner und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Es ist also entscheidend, mit welchen Augen man die Schwierigkeiten, die Probleme, die Verhältnisse, das Milieu und alles Widerwärtige ansieht. Es ist eigenartig, dass Menschen in der gleichen Situation sich völlig anders verhalten können. Weil in Josua und Kaleb ein anderer Geist war. Deswegen konnten sie Glaubensmut fassen. 10 Kundschafter waren negativ eingestellt. Sie brachten zunächst natürlich Positives dar, aber wir merken, dass die Gesamteinstellung nicht vom Glauben her gespeist war, sondern negativ war. Die befestigten Städte, die Enaksöhne. Es ist ja eigenartig, dass Gott dieses Land Kanaan nicht zuvor freigefegt hatte von allen Feinden. Er hätte mit seiner gewaltigen Macht die Feinde längst aus diesem Land vertreiben können und hätte, wie man so zu sagen pflegt, Israel in das gemachte Nest hineinsetzen können. Warum hat Gott das eigentlich nicht gesagt? Ja, das Eigenartige ist, dass Gott hier die Mitwirkung seines Volkes bei der Einnahme dieses Landes haben will. Das Entscheidende ist immer dies, dass Gott zuvor etwas tut, das er verheißt. Aber dann ist es nicht so, dass sich die Seinen nun irgendwie in den Sessel setzen können, um darauf zu warten, dass das so irgendwie vom Himmel herunterfällt. Sondern er erwartet, damit gerade die Seinen hier Erfahrungen machen, dass die Betreffenden mit Gott zusammenwirken. Darum darf ich es mal sagen, alle Passivität an falscher Stelle ist vom Feind. Hier haben aber nur 2, ich darf es noch einmal sagen, sich aktiv mit eingeschaltet, um das, was Gott ihnen verheißen hatte, bereits im Glauben zu nehmen. Und das Entscheidende, was Gott von uns erwartet, ist einfach dies, dass wir seiner Zusage, seiner Verheißung trauen. Gott hatte ja dem Volke das Land verheißen. Und er hatte bereits durch Wunder, durch Machtdokumentation eindeutig bewiesen, dass er der ist, dem alle Gewalt gegeben ist und dass niemand und nichts ihm zu widerstehen vermag. Man muss den Gott natürlich erst kennen. Und Israel hatte ihn doch kennengelernt. Beim Auszug durch all die Wunder in der Wüste. Und dennoch hat dieses Volk nicht recht vertraut. Darum sagt einmal der Herr Jesus im Johannesevangelium: Das ist die Sünde, dass sie nicht glauben. Es gibt im Grunde nur eine Sünde, und das ist die des Unglaubens, des Ungehorsams. Das müssen wir also einmal sehen. Wenn in unserem Leben das nicht funktioniert, nicht klappt, wollen wir nicht an irgendwelchen äußeren Bereichen zu reformieren versuchen, sondern wir müssen an die Wurzel heran. Und die Wurzel ist immer Unglaube. Unglaube ist Sünde. Sünde hängt mit Trennung zusammen. Und Gott hat also hier bei Israel es nicht vermocht, das ganze Volk in ein Glaubensleben hineinzuführen. Und so sind es auch heute nicht die Massen, die wirklich im Glauben dem Herrn vertrauen, sondern es sind immer nur Einzelne, die sagen, Herr Gott, das, was du uns verheißen hast, das werden wir auch einnehmen. Und möchten auch deswegen diese Tage für uns ganz praktisch dazu dienen, dass wir Glaubensmut bekommen, dass das Land, ich gehe nachher noch darauf ein, dass Gott uns verheißen hat, wir auch einnehmen. Das Volk wird immer beeinflusst von negativen Leuten. Die Masse wird nie den Glaubensblick bekommen, das muss uns aufgehen. Das war bei Israel zur Zeit Jesu sogar so. Das ist heute so. Und deswegen dürfen wir nicht verzagt sein. Wir müssen damit rechnen, dass immer nur einzelne wirkliche Glaubensmenschen sind. Deswegen ist hier das Gros, die Masse des Volkes, nicht so siegesbewusst eingestellt gewesen, weil sie auf die Umstände und Schwierigkeiten schauen. Was wir anschauen, das gewinnt Macht über uns. Und darum können auch wir nur im Glauben handeln und wandeln, wenn wir immer wieder sein Wort Jesus anschauen und wenn der Heilige Geist, und das ist das Entscheidende, uns das entsprechend lebendig macht. Gott handelt nun. Gott ist langmütig, er ist Barmherzigkeit. Aber da, so möchte ich es mal menschlich sagen, wird er doch empfindlich, wenn Menschen seiner Zusage, seiner Treue gegenüber, seinen Angeboten gegenüber ein konstantes Nein haben, dann gibt es auch zeitlich begrenzte Gnadenwirkungen. In 4. Mose Kapitel 14 wird ja dann das Handeln Gottes geschildert. Ich will auch da einige Verse lesen, und zwar von Vers 22 an. Alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste, und mich nun 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, deren soll keiner das Land sehen, dass ich ihren Vätern geschworen habe, auch keiner soll es sehen, der mich verlästert hat. 10-maliges Angebot, genauso damals wie negativ beim Auszug aus Ägypten. 10 Katastrophen, Plagen trafen den Pharao und 10 ist irgendwie die Zahl einer gewissen Vollendung der Verstockung. 10 ist ein gewisser Abschluss des Angebotes. All die Männer, die sich also hier Gott widersetzen, müssen in der Wüste umkommen. Es ist erschütternd. Erschütternd, wenn hier Menschen ausziehen, aber nicht einziehen in das, was Gott bereithält. Wie viele hat es im Verlauf der Heilsgeschichte gegeben, die ausgezogen sind einmal, mit großer Begeisterung, aber das Ziel nicht erreicht haben. Das ist erschütternd. Ich habe es bereits betont, es ist ein Verhältnis von 2 zu 600.000. Zweie erreichen das Ziel. Warum? Weil sie Gott die Ehre geben. Ich darf noch einmal betonen, sie waren in den gleichen Schwierigkeiten. Sie haben die gleichen Nöte mit durchleben müssen. Aber in einem unterschieden sie sich, nämlich in dem, dass sie den Blick auf Gott selbst richteten. Ich will hier einschalten, bei dem Petrus war es mal so ähnlich, nicht? Als er auf dem See Genezareth wandelte, er dem Herrn Jesus entgegenging. Da war das zunächst wunderbar. Es wurde hier ein Naturgesetz aufgehoben. Dieser Fischer konnte, wie der Herr Jesus, über das Wasser gehen. Als aber dann einmal durch einen Windstoß die Wellen bewegt wurden, da schaute er nicht mehr den Herrn an, sondern auf die Wellen und er sank. Gott sei Dank, der Herr griff noch zu. Aber das ist immer wieder ein solches Bild für jede Situation auch in unserem Leben. Wohin schauen wir? Wir werden, wenn wir die Dinge dieser Welt anschauen, die Schwierigkeiten, die Situationen nach unten gezogen. Und wenn wir so viele Angebote des Glaubens gehabt haben, dann sagt Gott eines Tages, du hast die Exerzierzeit hier verpasst.
Aber ich bin dankbar, dass wir noch in der Gnadenzeit leben dürfen. Wir wissen nicht, wie lange. Wir haben gestern Abend ja vernommen, dass in Israel ganz stark die Erwartung eines nächsten Krieges da ist. Wir wollen nicht Angst machen, denn letztlich kann uns nur durch den Heiligen Geist das Wesen des Glaubens aufgeschlossen werden. Alle Bekehrungen und Hinwendungen zu Gott, die irgendwie aus der Furcht heraus geboren sind, halten ja nicht statt. Es muss hier die Liebe wirken. Aber es ist doch so, dass wir diesem Äon sehr schnell entgegengehen. Darum sollen wir an diesen Beispielen lernen. 1. Korinther 10, das war die gestrige Morgenstunde, hat uns klar gezeigt, dass Paulus sagt, das ist uns zum Vorbild, ja zur Warnung gegeben. Wir wissen, dass hier Israel, die Jungmannschaft, alles was ausgezogen war, nicht in das Land hineinkam. Allerdings dürfen wir auch hier schon das Wunderbare sehen von Hesekiel 37, 38, 39 her, dass auch deren Leiber, die da in der Wüste zugrunde gingen, einmal wieder herausgeholt werden und dass Gott mit ganz Israel zu seinem Ziel und Recht kommt. Und es ist schon, ich gehe nachher nochmal darauf ein, eine Situation, in der ganz deutlich erkannt werden kann, dass hier Gott sein Werk an diesem Volk hat. Und ich möchte, nachdem ich die Situation damals dargelegt habe, auch jetzt wieder noch etwas zum Persönlichen sagen, das habe ich eben auch immer wieder eingeflochten, möchte dann noch einmal eingehen auf die Heilssituation mit Israels Zusammenhängen und wie ich schon sagte, dann für die Gemeinde und den Kosmos hier raus das Prophetische ziehen. In Hebräer Kapitel 3 und 4 greift der Hebräerbriefschreiber ja diese Wüstenwanderungssituation auch noch einmal auf. Ich will auch da einige Verse herauslesen, und zwar aus dem 4. Kapitel. Ich lese jetzt nach der Konkordantenübersetzung von Vers 1 an. Mögen wir uns nun fürchten, damit nicht, da euch hinterlassen ist die Verheißung, einzugehen in sein Feiern oder in seine Ruhe, jemand von euch mangelhaft zu sein scheine. Denn auch uns ist Evangelium verkündet worden, gleich wie jenen. Jedoch nichts nütze jenen das Wort der Kunde, da es nicht mit dem Glauben vermengt war in denen, die da hörten. Wir nun, die da glauben, gehen ein in das Feiern, so wie er geregelt hat. Wie ich geschworen in meinem Zorn, wenn sie in mein Feiern eingehen werden. Obgleich etliche der Werke vom Niederwurf der Welt an geschehen. Denn geredet hat er irgendwo von dem 7. also, und Gott feierte am 7. Tage von all seinen Werken. Und wieder, wenn sie in mein Feiern eingehen werden, weil es nun übrig bleibt, für etliche einzugehen in dasselbe, und die, denen zuvor Evangelium verkündigt war, nicht hineingingen, um der Widersprüchlichkeit willen, bezeichnet er wieder einen Tag mit heute, indem er durch David nach so vieler Zeit sagt, so wie es vorher geredet war, heute, so ihr seine Stimme hört, sollt ihr nicht verhärten eure Herzen. Denn wenn Josua sie zur Ruhe, zum Feiern gebracht hätte, würde er nicht von einem anderen Tage gesprochen haben nach diesem. Es geht also hier aus diesen Versen zusammen hervor, dass der Schreiber, weil es ja ein Brief an die Hebräer ist, von einer Sabbatruhe für das Volk Israel spricht. Doch ehe ich darauf eingehe, möchte ich noch einiges persönlich sagen. Für die Gemeinde, den Leib des Christus, hat die Sabbatruhe bereits angefangen. Wir dürfen jetzt in diese Ruhe eingehen, wenn uns innerlich erschlossen wird, dass Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha ein ganzes Heil vollbracht hat und dass wir endlich aufhören, uns in Mühsal abzuquälen. Wie sagt der Herr Jesus so wunderbar, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, das heißt eigentlich zur Ruhe bringen.
Seit der Herr Jesus eine volle Erlösung vollbracht hat am Kreuz auf Golgatha, ist für uns die Möglichkeit gegeben, dass wir endlich zur Ruhe kommen. Und hat es nicht der Kirchenvater Augustin auch gesagt, unser Herz ist unruhig, so lange, bis es in Gott zur Ruhe kommt. Und wir verspüren das ja gerade am Ende dieser Tage, dass alle Welt gekennzeichnet ist durch Hetze. Hetze und Unruhe ist das Kennzeichen dieser Zeit. Und das ist auch ein Reifungsprozess. Gerade ehe dieser Äon zu Ende geht, wird also die Hetze, die Unruhe überhand nehmen. Das ist eine furchtbare Frucht der Saat, die auf Fleisch gesät wurde. Wir denken an Galater 6, was der Mensch sät, das wird er ernten. Und deswegen ist es so, obwohl uns heute die technischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen, kommt der Mensch einfach nicht zur Ruhe. Man hört also immer wieder von älteren Leuten sagen, die, obwohl damals kein 8-Stunden-Tag herrschte, sondern oft hart gearbeitet wurde, 12, 14, 15 Stunden, sie oft mehr Zeit hatten, als das heute im technischen Zeitalter der Fall ist, wo man Fahrzeuge, PKWs, Flugzeuge, alles zur Verfügung hat. Es liegt eben nicht daran, dass der Mensch sich äußerlich mehr Ruhe gönnt, sondern daran, dass er innerlich nicht zur Ruhe gekommen ist. Und darum bietet der Herr Jesus uns an die Ruhe. Und zwar auch eine Ruhe im geistlichen Bereich, dass wir aufhören möchten mit all unseren Anstrengungen. Und da müssen wir als Volk Gottes vieles lernen. Ich habe so den Eindruck, dass viele noch, ob jung oder alt, sich tüchtig quälen im Leben der Heiligung. Da wollen wir auch zur Ruhe kommen. Zur Ruhe kommen von all unseren Werken. Heute Morgen betete jemand, dass wir nachjagen sollen der Heiligung. Jawohl, das ist unsere Aufgabe. Wir müssen aber auch dieses Wort zusammen sehen in Verbindung mit 1. Korinther 30, dass er uns ist gemacht von Gott zur Heiligkeit. Hier sehen wir übrigens, wie beides zusammengehört. Ohne dass Jesus Christus uns gemacht von Gott zur Heiligung, können wir nicht die Heiligung erreichen. Es sagte das mal jemand, ein Bruder, so ganz drastisch, wenn man als Jäger einem Hasen nachjagt, ist das eine Anstrengung, gewiss. Aber den Hasen braucht man nicht zuerst zu machen. Der Hase muss ergriffen werden. Und so braucht also der Gläubige seine Heiligung, seine Erlösung nicht zu machen. Er soll aber ihr nachjagen. Und das ist allerdings richtig, das sollen wir mit Fleiß und Anstrengung tun. Aber ich sage es nochmal, weil Christus das ganze Werk vollbracht hat. Und da gibt es viel, viel Mühen im eigenen, dass man los wird vom Ich, von der Sünde, von den Naturelleigenheiten und so weiter. Ich will doch noch einmal diese Geschichte, ich habe sie vorhin hier erzählt, wiedergeben von einem mir bekannten Pädagogen. Ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Es ist ein alter Rektor gewesen, der dort wohl in der Wuppertaler Gegend früher mal Dienst hat. Der kam zu Lehrerfreizeit immer hierher nach Hessen. Der berichtete, wie er sich als junger gläubiger Lehrer nun angestrengt habe, um endlich von sich und all den naturellen Dingen frei zu werden. Denn schlimm ist das ja, wenn ein Pädagoge etwa im Zorn reagiert. Das kann vieles auslösen, sodass dadurch eine ganze Klasse eingeschüchtert wird und die Kinder den Kontakt nicht mehr zum Lehrer haben. Und wenn da zwischen Lehrer und Schülern eine Wand ist, das ist für einen Lehrer ein jämmerliches Leben. Ich stelle das also immer wieder fest, dass es etliche gibt bei meinen Besuchen, bei den jungen Lehrkräften, die überhaupt keinen Kontakt zur Klasse haben. Wenn da also einer 20 Mal sagen muss, Füller hinlegen und die Kinder reagieren überhaupt nicht, ist das erschütternd, nicht? Und da heute die Prügelstrafe nicht mehr erlaubt ist, hat er also keine äußeren Mittel mehr, das ist ein entsetzliches Leben. Aber dieser Mann war ein begnadeter Pädagoge und er lebte zu einer Zeit, da die Prügelstrafe noch erlaubt war. Aber beim Prügeln merkte er, dass der Zorn aufstieg und er wollte doch nun ein erlöstes Gotteskind sein. Er wollte die Schüler nicht im Zorn strafen. Und dann hat er sich eben so allerlei Hilfsmittel zurechtgelegt und da sehen wir, wie der Kampf aus dem eigenen heraus geschieht. Er hat sich also zunächst ein G auf Pappe gemalt und das hinten an die Wand gehängt. Und immer dann, wenn der Zorn aufstieg, dann schaut er auf das G, Anfangsbuchstabe, G, Geduld. Dann sollte dieses G ihn mahnen, ruhig, ruhig, hab Geduld.
Und wenn dann der Zorn verraucht war, griff er zu seinem Stock und hat dann die Schüler gestraft. Aber das ging nur eine Zeit lang gut, wie so all unsere menschlichen Mittel nicht durchhalten. Dann hat er sich, als das nichts mehr nutzte, ein Bändchen um den Stock gewickelt. Und wenn er zum Stock griff, dann mahnte ihn das Bändchen: Hab Geduld, hab Geduld. Aber auch das ging nur eine Zeit lang gut und schließlich hat er diesen Stock in seinen Schrank eingeschlossen, den Schrank also verriegelt, Schlüsselbund ins Pult gelegt, das Pult nochmal abgeschlossen. Dann war es ein weiter Weg, bis er zum Stock kam. Inzwischen war der Zorn verraucht. Aber er war nicht befriedigt mit dieser Lösung, weil ja schon das Aufsteigen dieses Gefühls, nicht, das werden Sie vielleicht auch kennen, in der Magengegend eine unangenehme Sache ist. Und gerade wenn jemand vom Zorn geplagt ist, das ist eine bittere Angelegenheit. Bis er eines Tages begriff, Jesus starb ja gerade dafür am Kreuz, dass du auch frei sein darfst von deinem Zorn, von diesen Ich-Regungen. Und als ihm das aufging, konnte er dafür danken. So sagt es der Liederdichter mal auch in einem Lied. Dafür starb ja mein Herr am Kreuz. Und das ist eine Ruhe, die für uns heute da ist. Dass wir, ich habe es ja schon oft betont, nicht nur uns zufrieden geben mit der Vergebung der Sünden und doch die Alten bleiben. Ist jemand in Christo, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Hier hat Gott etwas völlig Neues geworden und wir sollen das Alte im Tode halten. Und das ist das Anliegen des Apostels Paulus für einen jeden Einzelnen, dass der Mensch, der Gläubige aus Römer 7 herauskomme und nach Römer 8. Das ist der Übergang von der Wüstensituation in das Land der Ruhe. Und das hat Gott für einen jeden von uns bereit. Und es wird so wunderbar am Schluss von Römer 7 geschrieben, wie man nun eine Antwort bekommt auf diesen furchtbaren Zustand. Und ich möchte nochmal sagen, dieser Zustand der Wüste, der also liegt zwischen dem Auszug aus dem Alten und dem Einzug in das Neue, ist also das Schlimmste. Die Weltmenschen, die nur im Alten leben, machen sich ja aus diesem oder jenem kein Gewissen mehr, denn das ist inzwischen abgestorben. Aber die, die einmal herausgegangen sind aus dem Alten und das Neue im Wesen nicht so erfasst haben, die leiden darunter. Und es gibt viele, die ein ganzes Leben lang leiden und nicht begreifen, dass in Christus der Mensch zur Ruhe kommen kann. Es gibt etliche allerdings auch, die sagen, Römer 7 ist der Normalzustand. Wenn Paulus da sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Im Zusammenhang mit der Formulierung, das Gute, das ich will, tue ich nicht und das Böse, was ich nicht will. Dann kann man nicht sagen, dass der Apostel Paulus zeitlebens so ein Jammerleben geführt habe. Oder sind Sie der Meinung? Nicht, ne? Er sagt dann zum Schluss, man kommt heraus, indem man ihn anschaut. Ich danke Gott, das Problem ist gelöst. Durch Jesum Christum. Es ist geschehen. Das muss uns aufgehen, dass das Heil in Christus so vollgültig ist, dass wir es im Glauben ergreifen sollen. Ich darf nochmal sagen, der Hase ist bereits gemacht, ja? Die Heiligung, Erlösung in Christo ist da, nun sollen wir das allerdings in allem Ernst ergreifen. So wie es diese Stelle, das ist mir das Subjektive, ausdrückt in Hebräer Kapitel 12, jaget nach der Heiligung. Und wer dann erfährt Römer 8, nun gibt es kein Verdammungsurteil für die, die in Christo sind. Freigemacht steht da vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ich werde im Zusammenhang mit dem Gesetz am Montag nochmal auf diese so wichtige Stelle eingehen. Also, wir dürfen in die Ruhe eingehen, nicht uns selber quälen, denn je mehr wir an uns selber herumlaborieren, umso mehr kommen wir in das Fleisch, in die Sünde hinein. Das will Gott, dass wir das erkennen, aber endlich ans Ende kommen, auch aufhören mit unseren frommen Werken. Abraham hat dasselbe uns auch dargelegt in Römer Kapitel 4, denn er ist ein Vorbild aller Gläubigen. Nicht anschauend, oder wir können sogar auch sagen ansehend oder registrierend seinen Todesleib, war er aber nicht schwach im Glauben, sondern gab Gott die Ehre. Und das ist das, was wir immer wieder in jeder Situation tun sollen. Das ist der eigentliche Glaubenskampf. Der Kampf besteht nicht darin, dass wir gegen die Sünde und all die schwierigen Dinge angehen. Sondern der Kampf besteht darin, dass wir wegsehen von uns, den Schwierigkeiten, Nöten, Anfechtungen und ihn anschauen. Ihn anschaut, heißt in 2. Korinther 3, werden wir verwandeln. Und Gott mutet den Seinen diesen Glaubenskampf zu. In uns ist nichts. Wir können nichts, wir haben nichts, wir sind nichts. Ist uns das klar? Wenn uns das wesensmäßig klar ist, dann dürfen wir aber damit rechnen, dass in ihm die Fülle nun liegt. Und dass dann Römer 8 auch in unserem Leben unser Teil wird. So also kommt dann der Mensch zur Ruhe. Und das ist wahrlich ein großes, wunderbares Geschenk. Das fasst der Mensch nicht am Anfang beim Ausziehen aus dem alten Land Ägypten. Und wir wollen da auch nicht ungeduldig sein. Es bedarf einer gewissen geistlichen Reife, bis der Mensch erkennt, dass er in Christo wirklich volles Genüge hat. Kolosser 2. In ihm sind wir zur Fülle gebracht. Und ich möchte sagen, hier liegt in der Endzeit, ich darf es noch einmal ganz klar betonen, die große Gefahr für die Seinen, dass sie außer dem Heil in Christo noch was anderes suchen. Genügt uns Christus. In ihm sind wir zur Fülle gebracht. Dann schenkt er uns alles andere und das kommt dann in die richtige Reihenfolge. Wenn das der Fall ist, dürfen wir den ganzen Schatz der Bibel heben. Denn alle Verheißungen nach 2. Korinther 1 sind für uns da, aber in Christo. Und nun wieder zu Israel. Und zu dem, was im Hebräerbrief bezeugt ist. Da wird von der Sabbatruhe gesprochen, von einem siebten Tage. Wir alle kennen die Schöpfungsgeschichte. Hier wird von dem siebten Tage als dem Tag der Ruhe Gottes gesprochen. Als Gott ansah, alles, was er geschaffen hatte, da konnte er dieser Schöpfung ein entsprechendes Prädikat geben. Es war gut, zum Teil sehr gut, und dann setzte er sich zur Ruhe. Und für Israel bedeutet dies Folgendes, dass Israel am siebten Tage zur Ruhe kommt. Und wir können von der Schrift her sagen, und viele Ausleger des prophetischen Wortes sagen das, nach 6 Tagen, 6000 Jahren, wird Israel in die Ruhe eingehen, in den Tag des Sabbats, in das Jahrtausend der Ruhe, das tausendjährige Reich, das Tausendjahrreich oder das Königreich Jesu Christi hier auf Erden. Und das steht bald bevor. Es ist wunderbar, wenn man also das schon hier vorgeschattet sieht. Ich sagte gestern schon, dass die Zahl 40 eine Zeit der Zubereitung ist. Israel hat sehr lange warten müssen. Wir können sagen, dass seit der Vertreibung Adam und Evas aus dem Paradies bis zum Kommen Jesu etwa 4 Tage vergangen sind oder 4000 Jahre. Das ist biblische Zeitrechnung. Die Zeitrechnung, die so die Menschen da von der Wissenschaft her aufstellen, die mag zwar interessant sein, aber ich glaube dem Wort Gottes mehr als dem, was so Wissenschaftler alles an Erkenntnis produzieren. Die werfen ja sehr oft auch ihre Thesen und Hypothesen wieder um. Nun sind seit dem ersten Kommen Jesu fast 2 Tage wieder vergangen. Wiederum 2000 Jahre, sodass wir also sagen können, der 6. Tag geht rapide dem Ende entgegen und der 7. ist im Aufbruch. Und da das wunderbare Kreuzesgeschehen schon dargestellt in der Erhöhung der eisernen Schlange am Ende der Zeit sein wird, müssen wir annehmen, dass am Ende der Tage Israel ihn kennen wird, wenn es ihn sehen wird, wie er kommt. Offenbarung 1, Vers 7, sie erkennen ihn als den, den sie damals ans Kreuz genagelt haben. Und wir leben, das können wir auch sagen, jetzt in einer Übergangszeit. Die Gemeinde, der Leib des Christus, wird jetzt vollendet und zubereitet und Gott fängt mit Israel an, wieder Geschichte und Heilsgeschichte zu machen.
Wir müssen zwar insgesamt sagen, dass das Volk noch nicht in die eigentliche Ruhe eingegangen ist, auch wenn Israel hier wieder Land bekommen hat und dort, wie wir es gestern Abend ja gesehen haben, ein Aufblühen in allen Bereichen der Wirtschaft, der Politik, des Zusammenlebens überhaupt erlebt. Es hat sich ja da in den drei Kriegen Wunderbares ereignet. In dem ersten Krieg 48 und in besonderer Weise im Kriege 67, der nur 6 Tage dauerte. Wir haben seinerzeit einen an Christus gläubigen, aber noch am Gesetz hängenden Juden kennengelernt, der uns einiges berichtet hat von diesem Krieg. Wunderbare Dinge sind da geschehen. Da hat Gott also wieder übernatürlich eingegriffen, genauso gut wie auch in dem ersten Krieg. Es wäre nicht möglich gewesen, für dieses Volk das Land wieder einzunehmen bei einer 10-20-fachen und noch mehrfachen Übermacht der Feinde. Aber wir müssen in dem Zusammenhang eins sehen, dass hier noch keine Frucht des Geistes vorhanden ist. Und jetzt gehe ich kurz auf ein Beispiel ein, was der Herr Jesus in Lukas 21 zitiert. Er gebraucht das Bild vom Feigenbaum. Auch Bruder Kühl hat es gestern Abend verwandt. Der Feigenbaum ist ein Symbol für Israel. Und da sagt der Herr Jesus, wenn dieser Feigenbaum Blätter bekommt, dann wisset, dass das Ende des Äons nahe ist und die Generation, die Feigenbaumgeneration, die wird das Kommen des Messias erleben.
Feigenbaum ist noch nicht Ölbaum.
Ja, und die Feigen sind selbst auch als Frucht noch nicht da. Das müssen wir einfach erkennen. Wir müssen also hier einen Ansatz der Entwicklung wahrnehmen und klar dahinter Gottes Wirken und Walten erkennen. Eine Generation wird gut 40 Jahre dauern, 42, so hat es der Bruder Muhl wohl errechnet. Nun, ohne fest auf einen Tag, eine Stunde, ein Jahr eingehen zu wollen, können wir aber von diesen Zeichen absehen, merken, wie weit der Zeiger an der Weltenuhr Gottes vorangeschritten ist. Israel wird am 7. Tage in die Sabbatruhe eingehen. Es wird natürlich noch, das ist den meisten klar, viele Israelis sehen es nicht, durch manche Proben, Anfechtungen, Schwierigkeiten, Nöte hindurchgehen, so wie ja das im Alten Bunde hier in der Geschichte von den Schlangen, die Israel, wir haben das gestern behandelt, in große Not brachten, hörten und wie dann die Rettung in dieser ganz großen Gefahr geschah. Dadurch, dass das erhöhte Zeichen deutlich wurde, und wir können sagen, das hängt vom Eingehen in das Sabbatjahr damit zusammen, dass der Herr kommt und sich diesem Volk dann offenbart. Dieser 7. Tag wird also das nächste Jahrtausend prägen. Wir können auch, ich habe bereits diese Stelle zitiert und im Gespräch mit einem Bruder hier ist mir das auch nochmal bestätigt worden, sagen, dass die eigentliche Zerreißung, Zerschlagung Israels nach dem Ablehnen des Messias und nach dem Ablehnen des Geistes Gottes 2 Tage gedauert hat. Und am 3. will der Herr wieder lebendig machen. Das Zerrissene zusammenführen und Heilung geben. Diese zwei Tage, 2000 Jahre der völligen Beiseitesetzung Israels als Volk, die sind ein gewisser Niedergang für Israel. Und da hat ja Gott in jener Zeit, darauf werden wir auch noch eingehen, einen wunderbaren anderen Organismus geschaffen, nämlich den Leib des Christus, wozu nur einige der Israeliten gehören. Denn das Volk hat im Großen und Ganzen, so kann man sagen, die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen, die in dem Äon und in dem nächstfolgenden nicht vergeben werden. Sodass also in 2 Äonen Haushaltung, ich will es mal hier gleichsetzen, Israel als Volk keine Vergebung bekommen hat,
Und deswegen ist es verstockt, es liegt die Decke vor den Augen, deswegen ist für das Volk ein Gesamtheil in diesem Jahr nicht möglich gewesen. Und dass jetzt ein Aufbruch da ist, ist der Beweis dafür, dass Gott allmählich anfängt, wieder mit dem Volk Reichsgeschichte zu betreiben. Das ist also etwas ganz Wunderbares. Darum, wenn wir das alles sehen, sollen wir unsere Häupter erheben. Denn für uns kommt die Wiederkunft des Herrn zu seiner Gemeinde vorher, ehe der Herr nachher zu Israel kommt. Und ich darf nochmal sagen, wenn der Herr bereits jetzt im Nahen Osten gewaltige Zeichen setzt, dann meine ich, ist es für uns allerhöchste Zeit, dass so wir noch schlafen, wir aufwachen vom Schlaf, wie es der Apostel Paulus sagt, dass wir nicht überrascht werden von diesem Tag wie ein Dieb in der Nacht. Auch das wird ein besonderes Thema nochmal sein, worüber ich spreche, indem wir wissen dürfen als Gemeinde, dass wir bewahrt bleiben dürfen vor dem Tag des Zornes. Denn dieser Tag wird eingeleitet mit Gerichten, mit Zornesausbrüchen, möchte ich einmal sagen, die bereits im Alten Testament aufgewiesen werden und die in Form von Zornesschalenausgießungen in der Offenbarung nochmal dargelegt werden. Soweit jetzt also zu Israel und nun noch einmal zur Gemeinde. Dieser wunderbare Organismus, der in dieser Zeit herausgewählt wird, der erwählt ist vor Grundlegung der Welt, der als Israel den Messias und den Heiligen Geist als Volksganzes damals ablehnte, nun ins Leben gerufen wurde. Paulus ist dieses Geheimnis in wunderbarer Weise geoffenbart worden und diejenigen, die nun hier durch den Heiligen Geist dieses Geheimnis erschlossen bekommen haben, die dürfen zu dieser wunderbaren Gemeinde hinzugetan werden, als Glieder. Und für die ist diese Sabbatruhe jetzt schon da. Für uns ist also da im Innersten des Wesens etwas entstanden, was von dieser Ruhe her geprägt ist. Und das ist das große Thema des Epheserbriefs. Wer die Schrift des chinesischen Christen Watchman Nee kennt, sitzen, wandeln, stehen, der weiß, dass das Thema des Epheserbriefs ist. Es geht hier in dem ersten Kapitel und auch im zweiten dem Apostel Paulus darum, dass er der Gemeinde deutlich macht: Wir müssen erst einmal sitzen, zur Ruhe kommen. Und das heißt dies, dass wir begreifen müssen, dass das objektive Heil, das Gott uns in Christus erworben hat, die entscheidende Grundlage ist und nicht das, was wir in eigener, so gut gemeinter Verantwortung tun. Ich muss immer wieder sagen, wenn Menschen so auf sich bezogen bekennen und da habe ich mich bekehrt, dass ich immer skeptisch bin. Ich kenne jemanden, der das bei uns mal im Jugendkreis so selbstsicher dahingetan hat, dass ich einen Schreck gekriegt habe, damals schon als junger Mensch. Die Bekehrung war dann auch so, die Ehe ging dann innerhalb von einigen Wochen entzwei. Klar, wenn ich mich bekehre, dann ist das auch danach, nicht? Wie jener, den wohl der Pastor Bodelschwink auch mal in der Gosse da antraf, der zu viel Alkohol genossen hat und er ihn fragte: Kennen Sie mich nicht? Nein. Ja, ich habe mich doch damals bei Ihnen bekehrt. Dann sagt er: Ja, das ist auch danach. Gott ist es, der nach dem Thessalonierbrief uns bekehrt hat. Wir sind bekehrt worden. Er ist es, der angefangen hat, das Werk. Und er hat in Christo ein ganzes Heil vollbracht. Worauf stützen wir? Unsere Heilsgewissheit, unsere Zugehörigkeit. Stützen wir sie auf das, was wir produzieren oder wir erlebt oder erfahren haben? Das ist immer ein schwankender Grund. Es muss uns deutlich werden, dass das Heil einzig und allein in dem Werk ruht, das Jesus für uns vollbracht hat. Das ist A, sein Werk am Kreuz auf Golgatha, als er ausrief: Es ist vollbracht. Da wurden wir nach Römer Kapitel 6 mitgekreuzigt. Dann, als Jesus begraben wurde, sind auch wir mit begraben. Auch das steht in vielen Stellen der paulinischen Briefe und im Neuen Testament. Ist nur die Frage, ob wir uns praktisch auch immer mit begraben lassen oder ob wir nicht doch hin und wieder unseren Kopf, unsere Nase da heraushalten, um mal zu sehen, ob wir doch noch lebendig sind in uns. dann ist auferweckt worden. Hat sich nicht selber aus dem Tod herausgelöst, sondern, und da steht im Hebräerbrief, durch die Kraft des Vaters. Und für uns ist entscheidend, dass wir erkennen, dass die gleiche Kraft, die Jesus Christus aus den Toten herausholte, auch uns aus dem Tod reißt. Nicht mehr und nicht weniger erfährt die Gemeinde. Wenn wir das nicht erleben, wird unser Leben persönlich praktisch Krampf sein. Wir müssen also mit dieser gewaltigen Geisteswirkung und Kraft rechnen. Und das ist das Allerhöchste, was zuteil werden kann der Gemeinde Jesu Christi. Als er Jesus dem Lazarus zurief, komm heraus, da musste dieser Leichnam gehorchen, weil er mit Leben und Kraft aus Gott erfüllt wurde. Und das Gleiche vollzieht sich immer da, wo heute ein Mensch den Ruf des Geistes Gottes vernimmt. Komm heraus aus dem Alten und lass dich hineinnehmen in das Neue. Der Ruf muss kommen. Unsere Bekehrungsversuche, die glichen etwa den Versuchen, die Menschen damals bei dem Lazarus hätten unternommen, wenn der Jesus nichts getan hätte. So ein Leichnam, den kann man ja dann schubsen, den kann man anrufen, der rührt sich einfach nicht. Das Wort Gottes in der Kraft des Geistes bewirkt, muss neues Leben schenken. Und dann ist der Herr aufgefahren, uns zu gut, und sitzt jetzt zu Rechten Gottes. Und weil Christus eine solche Himmelfahrt durch den ganzen Kosmos vollzogen hat, dürfen wir damit rechnen, dass dann, wenn er kommt, die Gesamtgemeinde dort hingeführt wird, wo jetzt im Glauben ihr Platz schon ist. Deswegen sagt Paulus, dass wir im Glauben schon mitsitzen dürfen, zu Rechten des Vaters, da wo der Christus sitzt. Er ist das Haupt über alle Fürstentümer und Gewalten. Und wenn uns das mal aufgeht, dann ist das etwas ganz Gewaltiges. Dass wir hier schon unter allen Anfechtungen, Schwierigkeiten, Nöten erfahren dürfen, da wo unser Haupt sitzt, dürfen wir im Glauben sein. Und deswegen soll unser Bürgertum nicht hier auf Erden sein, sondern es ist dort in den Himmel. Oder unsere Politik, die wir von da aus bestimmen. Es ist etwas ganz Gewaltiges, was uns hier das Wort Gottes anbietet. Paulus ringt ja förmlich nach Worten, um uns das klarzumachen. Wenn er sagt, ich lese es jetzt mal nach dem Luthertext, wenn es da sei, die überschwängliche Größe seiner Kraft in uns, die wir glauben nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke, die er gewirkt hat in Christo, da er ihn von den Toten auferweckt hat, gesetzt zu seiner Rechten, über alle Fürstentümer und so weiter. Er hat uns im zweiten Kapitel, Vers 6, samt ihm auferweckt, in das himmlische Wesen gesetzt in Christo Jesu. Wenn wir hier himmlisch wandeln wollen, Menschen sein wollen, die für Jesus etwas sein sollen, als Gemeinde leuchten in der Umgebung, dann müssen wir im Glauben dieses himmlische Wesen ergreifen. Sonst erleben wir ständig durch unsere eigenen Anstrengungen Pleiten. Nicht jenes Mädel, das versuchte nun doch zu strahlen, weil es in der Freizeit gehört hatte, alle, die Gotteskinder sind, müssen strahlen, stellte sich dann vor den Spiegel, und als die Mutter nachschaute, was das Kind denn da für eigenartige Bewegungen machte und irgendwelche Mimik produzierte, da muss ich sagen, ja, ich übe Strahlen. Das muss also von innen her durch das himmlische Wesen in uns gewirkt werden. Das ist dann kein Krampf. Deswegen spricht Paulus von Frucht des Geistes. Frucht kann keiner aus sich produzieren. Das muss organisch wachsen. Und das ist das Kennzeichen derer, die hier zur Gemeinde, zum Leib des Christus hinzugetan sind. Das ist das Kennzeichen derer, die hier zur Ruhe gekommen sind. Kindlein im Glauben, die eben aus dem Alten ausgezogen sind, sind nicht gleich in der Ruhe. Johannes bringt das Bild vom natürlichen Wachstum. Er spricht von Kindlein, die der Vergebung gewiss sind, von Jünglingen, die den Bösewicht überwunden haben, und von Vätern, die ihn kennen. Ich würde sagen, sind die also, die in das gesetzte geistliche Alter hineingekommen sind, die da zur Ruhe gekommen sind. Das ist keine äußere Passivität. Dabei kann der Mensch äußerst aktiv für den Herrn sein, aber nicht aus sich heraus, sondern nur dann, wenn er weiß, das sind die Werke nach Epheser 2, Vers 10, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. ohne ihn können wir nichts tun, dann kommen wir zur Ruhe. Ich habe oft erlebt, wenn ich im eigenen Dinge anging, dass das schief ging. Und wohl uns, wenn der Herr uns dann das eigene zerschlägt. Das Warten lernen, das drunterbleiben, im Kreuz bleiben, das ist nachher das Kennzeichen derer, die in die Ruhe gegangen sind. Übrigens, alles andere, was sich nach dem Leiden und Sterben des Herrn Jesu am Kreuz vollzog, war dann die Aufgabe des Vaters, einzugehen in die Ruhe. Für uns bedeutet im Grunde ins Kreuz einzugehen. Alles andere ist dann Aufgabe des Vaters. Wenn das Weizenkorn in die Erde hineingelegt worden ist, dann ist das nicht mehr Sache des Weizenkorns selbst, sondern das hängt von anderen außer ihm liegenden Bedingungen und Einflüssen ab. Wenn wir nur bereit wären, wirklich abzutreten und zu glauben, wie die Schrift sagt, würden wir erleben, dass Gott dann auch seine Kraft und Fülle in uns wirksam macht. Und heute gibt es viel Ersatz, wo der Mensch in gewaltigem Ringen versucht, die Kräfte von oben herabzuziehen. Dabei sagt der Römerbrief, dass wir durch den Glauben dieser Dinge teilhaftig sind und wir nicht uns krampfhaft Mühen brauchen, um ihn von oben herunterzuholen oder von unten nach oben. So du vom Herzen glaubst, gehst du in die Ruhe ein und mit dem Munde bekennst, dass die Erlösung vollbracht ist, dürfen wir die Herrlichkeit des Christus erfahren. Das ist die Ruhe für die Gemeinde in dieser Zeit. Und dabei führt der Herr uns aktiv dann nach außen weiter. Der Feind verdreht hier die Dinge, wir werden aktiv am falschen Platz und passiv auch am falschen Platz. Wir müssen erst das Ruhen begriffen haben. Das ist die Botschaft des Epheserbriefs. Dann erst können wir wandeln, das heißt aktiv werden und nach Epheser 6 in den Kampf eintreten. Doch dazu will ich später über den Kampf der Gemeinde auch noch etwas sagen. Und nun noch zum Kosmos. Auch der ganze Kosmos, der jetzt seufzt, wird einmal in diese Ruhe eingehen. Das sage nicht ich, das sagt das Wort Gottes. Freilich müssen wir sehen, dass das erst in Römer 8 steht. Es steht nicht am Anfang des Römerbriefs. Das ist wohl extra dahingesetzt, weil nur die das begreifen können, die durch Römer 7 hindurchgegangen sind und selber in die Ruhe eingegangen sind. Sehen Sie mal, wenn da Menschen sind, die sich so aufregen können, Gläubige meine ich jetzt, darüber, dass andere eine weitgreifende Hoffnung haben. Und sie dann sagen, ja, wir haben uns ja bekehrt, dann liegt meistens der Akzent darauf, dass sie was getan haben und dafür natürlich eine Quittung kriegen, nämlich, dass sie in den Himmel kommen. Und die anderen, die das nicht getan haben, die müssen ja dann ewig in der Hölle schmoren. Nicht? Damit wird eins eigentlich deutlich, und es sind arme Menschen, sie haben nicht das Wesen der Gnade begriffen. Habe ich was verdient? Haben wir etwas verdient dadurch, dass wir ins Heil hineinkamen? Ich wollte eigentlich nicht. Und das ist das Kennzeichen all derer, die Gott beruft. Hat der Paulus gewollt? Er war ein Eiferer, in falscher Weise gegen Gott, und Gott hat eingegriffen vor Damaskus. Und wenn wir zurück zum Alten Testament gehen, hat er Mose gewollt? Nein, Gott hat sich seine Werkzeuge herausgeholt. Und das ist immer wieder ein Beweis der Gnade, wenn Gott eingreift. Aber wenn man da sagt, ich habe mich bekehrt, ist das ja eine eigene Leistung. Und da muss so eine Leistung auch honoriert werden. Und alle anderen, die das nicht geschafft haben, müssen dann entsprechend abqualifiziert werden. In Römer 8, also, da kann uns dieses Geheimnis erschlossen werden. Ich muss diese Stelle noch lesen, damit sind wir ja bei dem letzten Punkt. Da heißt es von Vers 17 an, sind wir denn Söhne, sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben, Miterben Christi, so anders wir mitleiden, auf dass wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Denn ich halte es dafür, dass dieser Zeitleiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbart werden. Denn, jetzt müssen wir genau zuhören, das ängstliche Harren der Kreatur wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Zumal diese Kreatur unterworfen ist der Eitelkeit ohne ihren Willen, sondern um deswillen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung. Denn auch die Kreatur, was gehört dazu? Alles, was zur Schöpfung gehört, alles, was geschaffen ist, das gehört zur Kreatur, wird
frei werden von dem Dienst des vergänglichen Wesens zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Und wir, die wir des Geistes Erstlinge haben, erleben das hier schon in dieser Zeit, Anbruchs, Angeltweise. Und der gesamte Kosmos wird einmal in diese Freiheit hineingeführt werden. Das sagt das Wort Gottes. Es gibt einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde. Es wäre doch auch ein merkwürdiger Schöpfer, der vieles schüfe, dann zerschlüge und beiseite wirft. Nein, er macht alles wunderbar neu. Und wir haben hier eine Aufgabe, das steht da. In dem Augenblick, wo wir vollendet sind, der Herr seine Gemeinde hört, ist ein wichtiger Abschnitt, ein Äon zu Ende gegangen. Und Gott kann etappenweise alles weiterführen, bis die gesamte Schöpfung eingeht in die Sabbatruhe Gottes. Und dann der Herr wieder ruhen kann, wenn es heißt, Gott wird sein, alles in allem und in allen. Was haben wir doch für eine herrliche Aussicht? Wer kann das durchschauen? Nur die, die den Geist Gottes haben. Das ist keine Fantasterei, keine Utopie. Und so wie Gott sein Wort buchstäblich einlöst, wir merken das jetzt an Israel, wird er das auch einlösen. Und das soll uns zu Lob und Dank bringen, damit wir etwas sein, wie es der Epheserbrief sagt, zum Preise seiner Herrlichkeit, dass wir hier schon etwas darstellen können, um dann mithelfen zu können, das all zu vollenden. Amen.